jemand. Das ist das Thema, mit dem wir uns jetzt momentan gerade beschäftigen. Wir sind dabei, miteinander diese Frage zu bewegen. Ist da jemand, der uns nach Hause bringt? Und wir haben diese Predigtreihe aufgebaut anhand dieses Buches von Dave Ferguson, wo wir uns an verschiedenen Punkten langhangeln werden. Und es geht letztlich einfach um diese Frage, die Blaise Pascal aufgeworfen hat. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir doch. So, es gibt ja für Menschen eigentlich zwei ungesunde Fehler. Auf der einen Seite eine ungesunde Fixierung auf eine Art von Gewissheit in Glaubensfragen, die nicht erreichbar ist. Wo man einfach sagen muss, also eine hundertprozentige Gewissheit im Sinne einer mathematisch-empirisch nachweisbaren Tatsache, das wird im Glauben nicht möglich sein. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sagen, ja, dass man überhaupt nichts wissen kann über den Glauben. Wo man sagen kann, wenn ich nicht alles wissen kann, dann kann ich vielleicht gar nichts wissen. Das sind diese Extreme. Und in dieser Predigtreihe wollen wir uns einfach die Mühe machen, euch einzuladen, selber drüber nachzudenken, euch einzuladen, diese Fragen an euch heranzulassen, dass der christliche Glaube eben auf Erfahrung, auf Vernunft und auf Offenbarung beruht. Erfahrung, Vernunft und Offenbarung. Und es geht, wie gesagt, um Pascal, Blaise Pascal, diesen großen Mathematiker, einen der klügsten Köpfe, den diese Welt gesehen hat, der seine Freunde herausfordern wollte, sich auf den Glauben an Gott einzulassen. Und dann einfach mal zu schauen, was dann passieren würde. Er sagte, die Wahrscheinlichkeit, dass es Gott gibt, liegt bei 50%. Wägen wir also Gewinn und Verlust bei einer Wette, dass es Gott gibt, einmal gegeneinander ab. Schätzen wir die Chance für beides ab. Wenn man gewinnt, gewinnt man alles. Wenn man verliert, verliert man nichts. Also setze ohne Zögern darauf, dass es Gott gibt. So ungefähr hat Blaise Pascal seine Freunde herausgefordert. Nun gibt es natürlich ausreichend Kritik an dieser Wette von Pascal, besonders die Verkürzung auf zwei Alternativen. Es gibt natürlich viele weitere Bedingungen, unter denen die Wette zu unseren Ungunsten ausfallen würde. Ich möchte nur zwei Beispiele nennen. Ein Beispiel wäre, Gott existiert, aber es gibt kein Leben nach dem Tod. Dann wäre diese Wette auch null und nichtig. Oder Gott denkt über Bestrafung anders und bestraft die Menschen, die nur um eines Vorteils willen an ihn glauben. Wäre eine andere weitere Option. Darum schlage ich besonders vor, dass wir die Bedingungen dieser Wette nochmal präzisieren. Und zwar spricht Pascal ja einfach von Gott. Und ich sage, wenn wir das Wort präzisieren können, wenn wir Gott präzisieren als den Gott, der sich in Jesus Christus, so wie ihn die Heilige Schrift offenbart hat, in dieser Welt gezeigt hat, wenn wir von dem Gott sprechen, dann haben wir ein sehr präzises Bild vor Augen, über das wir uns unterhalten können. Und ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass Gott am deutlichsten durch Jesus Christus gesprochen hat und damit klar gemacht hat, wer Gott ist und wie wir zurück zu ihm kommen können, das ist entweder wahr oder falsch. Und wenn man gewinnt, gewinnt man alles. Und wenn man verliert, verliert man nichts. Also setze ohne Zögern darauf, dass es Gott gibt. Heute möchte ich mich mit euch über eine kurze Passage aus dieser Geschichte von dem verlorenen Sohn, wie wir es ja häufig so sagen, beschäftigen unter dem Thema das Erwachen der Hilfsbedürftigkeit. Daniel hatte ja über das Erwachen der Sehnsucht mit euch gesprochen vor zwei Wochen, Jürgen über das Erwachen der Reue, wo es um Buße ging. Und ich möchte mit euch über dieses schwierige Thema jetzt heute nachdenken. Das ist ja ein schwerer Satz. Kannst du mir bitte helfen? Ich brauche Hilfe. Einen anderen Menschen um Hilfe zu bitten, kratzt an meinem inneren Stolz. Diese Erfahrung, ich komme eigentlich nicht mehr weiter. Ich brauche hier Hilfe. Meine zweijährige Tochter, die kann das schon ganz gut. Sie sagt immer, ich kann ich alleine. Diese Woche hatten wir zweimal die Situation, sie hat eine halbe Liter Flasche Schorle in der Hand und rennt damit durchs Haus, kann alleine und kippt es ganz in der ganzen Wohnung aus, also im ganzen Zimmer. Da denkst du noch als Vater, beim ersten Mal könntest du ausflippen und sagen, jetzt nimmst du in Zukunft eine Schnabeltasse oder was weiß ich was, wenn man das wieder alles sauber gemacht hat. Und es passiert am nächsten Tag genau das Gleiche. Kann alleine. Wäre ein bisschen Hilfe vielleicht nicht schlecht gewesen. oder zumindest sich irgendwo mal einen kleinen Moment hinzusetzen. Weil Laufen und Trinken und alles zusammen ist bei 2 Jahren nicht einfach so einfach. Bei vielen Menschen artet so eine Art Hilflosigkeit ja dann auch aus, in dem, was Mark Twain so wunderbar ausgedrückt hat in seinem Zitat: Nachdem wir das Ziel endgültig aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengung. Also wo wir überhaupt nicht mehr wissen, wo es lang geht, ich habe keine Ahnung mehr, wo es hingeht, ich mache einfach nur noch ein bisschen mehr Aktionismus. Das Ziel ist ja die Frage, wie kann ich das erreichen? Und wenn ich das nicht selber erreichen kann, muss ich mir die Frage stellen, wer kann mich dabei unterstützen, ein Ziel zu erreichen? Wenn ich das nicht mehr tue, einfach nur noch ein bisschen mehr Aktionismus draufpacken. Forscher der Universität Bonn haben anlässlich einer Studie die Frage gestellt, warum Mose 40 Jahre gebraucht hat, um sein Volk aus Ägypten nach Israel zu führen. Das Ergebnis der Studie lautete: weil Männer nicht nach dem Weg fragen. Ja, also. Aber warum ist das so? Warum fällt es so schwer, nach dem Weg zu fragen, um Hilfe zu bitten? Was ist da für eine Abwehr in uns? Das kann in unserer Erziehung liegen. So nach dem Motto: Du musst alles alleine schaffen. Frag bitte nicht nach Hilfe. Das ist ein Zeichen von Schwäche, von Versagen. Wer um Hilfe bittet, muss zuerst seine eigene Unfähigkeit und seine Ohnmacht anerkennen und sie auch ertragen können. Und das ist nicht schön. Es ist nicht schön zu merken, ich bin in meinem Latein am Ende. Ich weiß nicht mehr weiter. Das ist kein schönes Gefühl. Und ich möchte mit euch heute über einen Text nachdenken, in dem das sehr schön zum Tragen kommt. Jesus erzählt ja diese Kurzgeschichte aus Lukas 15 von 2 Söhnen und von einem Vater, der Unfassbares tut und die eigentlich eine der bekanntesten Geschichten in der Bibel ist. Viele Menschen auf der Straße, die vom christlichen Glauben nichts wissen, haben aber zumindest von dieser Geschichte schon mal irgendwas gehört. Wird ja auch immer wieder rezitiert in Literatur und in Kultur und überall hört man mal was von dem verlorenen Sohn meistens. Diese Übersetzung finde ich unglücklich, steht auch nicht in der Bibel, der verlorene Sohn, ist eine Überschrift, die später zugefügt wurde, aber sei es drum, der verlorene Sohn also. Wir werden uns heute einige Verse anschauen, und zwar die Verse 17 bis 20. Schließlich überlegte er und sagte sich, also er ist der sogenannte verlorene Sohn, er war unterwegs, hatte nichts mehr zu essen und zu trinken, musste Schweinefutter essen, und jetzt kommt dann der Punkt, wo es heißt, schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich brauche Hilfe. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen, bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war aber noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Vater entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Für unsere internationalen Freunde. Dieser Text beginnt: Schließlich begann er, wieder zu sich zurückzukommen. Er kam zur Besinnung, heißt es da. Der griechische Text, eis autou de elton, das ist jetzt mal ein griechischer, ich mute euch das jetzt einfach mal zu. Das heißt also, hin zu mir, hinein, seiner selbst, er kam. Da kommt jemand zu sich selbst. Da kommt jemand wieder bei sich an. Das ist das, was hier im Lukas-Evangelium steht, im Urtext. Wieder bei sich ankommen. Hier werden 3-mal solche Verben der Bewegung benutzt in diesem kurzen Abschnitt. Ein sehr lebendiger, bewegter Text. 3-mal in Vers 17, er geht gewissermaßen von außen, wo er versucht hat, Liebe, Anerkennung zu bekommen, wo er Wertschätzung versucht hat zu bekommen. Ich bin doch wichtig, ich lade euch auf eine Party ein. Und dann hatte er sie nicht mehr. Und dann sitzt er bei den Schweinen und muss dieses ekelhafte Fressen in sich reinstopfen. Und irgendwann kommt er wieder bei sich selber an. Es wird ihm bewusst, was ist hier eigentlich passiert. In Vers 18 dann ein anderes griechisches Wort, wo er sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Da steht, steht ein Wort, was man mit Wandeln übersetzen kann. Ich will mich aufmachen, ich will losgehen. Und dann Vers 20, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Also ein sehr bewegter Text. Das Problem war, nämlich, dass er bei den Schweinen gelandet war. Das ist in einem jüdischen Kontext ein absolut unreines Tier. Das ist ein Tabubruch. Das macht man als Jude nicht, sich zu den Schweinen zu setzen. Das war garantiert für ihn eine Demütigung, wenn sein Chef das gewusst hat, der Schweinezüchter, der wahrscheinlich definitiv kein Jude sein konnte. Dann hat er das genutzt, um ihn zu demütigen. Er hat gesehen, da kommt so einer. Und den setze ich zu den Schweinen. Das ist so, wenn du zu einem Bayern-Fan sagst, keine Ahnung was, du musst zu 1860 München ins Stadion gehen. Sowas ungefähr. Oder wenn du Werder-Fan bist, zum HSV. So, das geht gar nicht, das ist ein Tabubruch. Das macht man nicht. Das geht überhaupt nicht. Im Talmud, dem jüdischen Talmud, also eine Art Auslegung der jüdischen Torade, heißt es sogar, verflucht sei der Mann, der Schweine züchtet. Verflucht. Das heißt getrennt von uns, ausgesondert, mit dem wir nichts mehr zu tun haben. Also das war nicht nur, ja, du stinkst ein bisschen nach Schwein, sondern du bist ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Ein absoluter Tabubruch, ein Fluch. Nicht schön. Und hier haben wir die Situation, da wacht jemand aus seinem Rauschzustand auf, wo er sagt, das war alles eine Fata Morgana, das war eine Illusion, was ich gelebt habe. Ich bin an einem Punkt, wo ich nicht sein sollte. So eine Demütigung. Und wie ist das heute bei Menschen? Wenn Menschen im Außen nach Anerkennung suchen, nach Glück suchen, wenn sie in stofflichen Abhängigkeiten sind, zum Beispiel Drogen oder Alkohol, wie demütigend das ist, wenn du Menschen siehst, die absolut im Suff sind, die ihr ganzes Leben kaputt gemacht haben. Hast du schon mal jemanden gesehen, der volltrunken irgendwo in der Ecke liegt, beim Oktoberfest? Ich habe eine Dokumentation über das Oktoberfest gesehen. Ich liebe München, ja? Ich liebe München, ich habe da 4 Jahre gelebt, aber als ich die Dokumentation gesehen habe, das ist nicht wahr. Die liegen auf der Theresienwiese, sturzbetrunken, haben nicht, die kriegen es nicht mehr hin, auf die Toilette zu gehen. Das ist absolut demütigend. Es ist eines Menschen nicht würdig, sich so hingehen zu lassen. Oder im Drogenrausch Dinge zu tun. Ich habe Menschen im Gefängnis kennengelernt, die unter Drogeneinfluss Menschen umgebracht haben. Einmal ist jemand morgens neben einer Leiche wach geworden und hat gemerkt, oh, das ist das Produkt von dieser durchsoffenen Nacht. Das ist ein Skandal. Das ist eine Demütigung für einen Menschen. Oder wenn Menschen für ein paar schöne Stunden ihre Ehe aufs Spiel setzen, und nachher vor den Scherben stehen, vor ihrer Familie, vor ihrer Frau stehen und sagen, da wollte ich eigentlich niemals hin. Da hätte ich nie hinkommen dürfen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ein wichtiger Punkt, wo es ein Entweder-Oder gibt. Entweder kann ich mich hier hinsetzen, kann hier sitzen bleiben und mich aufgeben in Selbstmitleid und Selbsthass. Und die Bibel spricht letztlich davon, vom Tod. Das ist nämlich das Ende davon, der körperliche und der geistliche und der seelische Tod. Oder du kannst eine Entscheidung treffen. Ich setze mich jetzt in Bewegung. Ich suche mir Hilfe. Ein Ort, wo ich Hoffnung habe. In diesem Fall der Vater. In der damaligen Kultur, im Judentum, war es absolut klar, dass er keine große Hoffnung hatte, dass er wieder als Sohn eingesetzt werden würde. Das war nicht denkbar. Er musste nicht mit offenen Armen warten, aber er hat gedacht, wenn ich hier bei den Schweinen sterbe, kann ich besser zu meinem Vater gehen und sagen, ey Papa, bei dir kriegen wenigstens die Arbeiter, die den Mindestlohn kriegen, haben was zu essen. Kann ich nicht wenigstens da wieder einsteigen, dass ich leben kann? Diese Entscheidung hat er getroffen. Und ich glaube, dass das nicht einfach irgendwie karikieren von Jesus gemeint ist. Das haben bis zu dem Zeitpunkt alle Zuhörer verstanden und gesagt, jo, Tagelöhner ist der Letzte, das ist schon gnädig, dass er das hinkriegt. Aber diese Geschichte geht ja weiter. Und für dieses Entweder-Oder, dafür hat sich der Sohn entschieden. Ich habe mich im Außen gesucht, in Besitz und Freude und Anerkennung und Liebe und habe mich selbst dabei verloren. Und jetzt gehe ich hin zu dem einen Ort, wo ich Hoffnung bekomme für mein Leben. Das ist der Punkt der Selbsterkenntnis. dieser Moment, der, glaube ich, ein göttlicher Moment ist. Im Korintherbrief, da heißt es, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Erkennen ist ein ganz wichtiges Wort im christlichen Glauben, in der Theologie. Erkennen. Erkenne, wer du bist. Augustinus hat es so ausgedrückt, erkennen werde ich dich, der du mich erkennst. Erkennen werde ich dich, so wie du mich erkennst. Da geht es darum, dieser göttliche Moment, wo du sagst, hier hätte ich nicht sein sollen. Und ich glaube, das ist ein Funken Gottes, den Gott in Menschen hineinlegt und sagt, da sollst du nicht sein, mein geliebtes Kind. Das ist ein Gottmoment, auch wenn du Gott noch nicht kennst. Das ist ein Gottmoment, weil dein Schöpfer dir zuflüstert, ich habe dich anders erkannt. Ich sehe anders auf dich. Und die Frage ist, gehen wir mit dem in Kontakt? Und das ist etwas, was in diesem Sohn passiert ist. Er hat einen Moment der Selbsterkenntnis. Da sollte ich nicht sein. Ich vertrete die Hypothese, dass Jesus hier andeutet, diese Ahnung steckt in jedem Menschen von uns. Das habe ich ja gerade schon angedeutet. In jedem Menschen, wenn du diesen Punkt bist, ich brauche Hilfe. Ich bin absolut am Ende. Dass es ein Gottmoment ist. Niemals kann ein Mensch seine Herkunft vergessen. Das merken wir auch bei ganz vielen anderen Menschen. Diese Ahnung in uns. Wir nennen das manchmal die Ahnung nach dem Paradies. Oder wir sprechen davon, dass es den Himmel auf Erden gibt. Den suchen wir auch. Und dann verspricht man sich zum Beispiel bei der Eheschließung das Glück bis in alle Ewigkeit. Und wir wissen alle genau, das sagen die doch ein paar Minuten später, bis der Tod euch scheidet. Aber dass diese Ahnung in uns, da muss doch mehr sein. Das gilt nicht nur für Christen. Und wenn ich dann darüber anfange nachzudenken, woher kommt das denn? Woher kommt diese Sehnsucht nach Heimat, nach Zuhause sein? Woher kommt diese Sehnsucht nach dem Paradies? Dieses Streben nach Vollkommenheit, nach Frieden? Der Sohn in dieser Kurzgeschichte hat diese Erkenntnis am Ende. So kann es nicht weitergehen. Und das ist ein wichtiger Moment, den wir Christen alle gehabt haben. Und wenn du noch kein Christ bist, den du vielleicht heute hast oder vielleicht in der nächsten Zeit, dieser Moment, du sagst, so kann es nicht weitergehen. Ich brauche Hilfe. Ich muss mit meinem Gott wieder in Kontakt kommen. Dieser Ruf in meinem Herzen, worüber Jürgen letzte Woche gesprochen hat, dieser Ruf zur Umkehr. In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals befürchtet habe, diese Erkenntnis. Ich bin sündiger, als ich es jemals befürchtet habe. Aber dann auch gleich die andere Erkenntnis. Aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals gehofft hätte. In Christus bin ich geliebter, als ich jemals gehofft hätte. Das ist die göttliche Erkenntnis. Satanisch wäre, du bist sündig. Sündiger, als du je gedacht hast. Punkt. Ende aus. Das reicht. Stirb mit deinem schlechten Gewissen. Das sagt Satan dir. Geh doch ein an deinem schlechten Gewissen. Du bist ein Versager. Und deswegen ist so wichtig, dieser zweite Punkt auch, zu erkennen, wie geliebt wir in Christus sind. Auch viel stärker, als wir uns das vorstellen können. Wir sind bei dieser Kurzgeschichte gewissermaßen an dem Wendepunkt der Geschichte. Er kehrt um und geht zurück. Das, was wir häufig in christlichen Kreisen mit dem Wort Buße beschreiben. Und das ist ein negativ belegtes Wort bei vielen. Da denken Leute an irgendwelche Christen in Indonesien, die sich selbst kasteien mit irgendwelchen Peitschen auf dem Rücken, blutig, immer jedes Jahr wieder in Nachrichten, wenn diese furchtbare Zeremonie da über den Fernsehapparat flimmert, wo sich da Leute selbst kasteien oder irgendwelche Bußhandlungen. Wir denken vielleicht an Ablasshandel oder was weiß ich was. Solche negativen Dinge. Hat ja alles, was irgendwie mit Buße zu tun. Aber meint nicht die biblische Buße. Buße ist die Erkenntnis, dass man in die falsche Richtung unterwegs ist. Und im Neuen Testament steht für das Wort Buße Metanoia, Sinnesänderung, Umkehr, Bekehrung. Dave Ferguson weist in seinem Buch wunderbar darauf hin, dass das hebräische Gegenstück Teshuvah ist, mit dem Buße beschrieben wird. In diesen Kontext hinein sagt Jesus das ja auch, in der Sprache auch. Und dieses Wort bedeutet, zu seinen Wurzeln zurückkehren. Zu seinen Wurzeln zurückkehren. Buße ist also nicht negativ, sondern positiv. Es bedeutet gewissermaßen nach Hause zurückkommen. Da komme ich eigentlich her. Buße tun ist nach Hause gehen, wo die Wurzeln liegen, der Weg zurück zu Gott. Nach Hause kommen heißt Vergebung und die Gewissheit eines Lebens nach dem Tod zu finden. Es bedeutet, einen neuen Sinn und eine Richtung für das eigene Leben zu finden, wo man sonst nirgendwo was man sonst nirgendwo anders findet, sagt Dave Ferguson. Buße bedeutet also, dass wir bei Gott aufatmen können. Das ist die Entscheidung, die er getroffen hat. Und jetzt in den Versen 18 und 19 wird beschrieben, wie er dann seinen fleißig auswendig gelernten Satz rezitiert und sich auf den Weg macht. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mache mich zu deinem, und ich kann mir das richtig vorstellen, wie er losmacht und diesen Satz sich, der muss sitzen. Und Vater, ich habe gegen dich, kann man uns richtig vorstellen, ja, wie er, und was er sich dann gedacht hat. Und er wusste, wenn ich zurückkomme in meine Community, in mein Dorf, die werden mich nicht mit offenen Armen empfangen. Die werden mich garantiert nicht mit offenen Armen empfangen. Ich habe keine Chance mehr in dieser Gesellschaft. Es gab damals ein Ritual für solche Menschen. Das sogenannte Ketzaza-Ritual würde ihn erwarten. Das war ihm klar. Auch im Talmud beschrieben, in der jüdischen Auslegung, wörtlich bedeutet es abschneiden. Ein Ritual, das für Menschen beschrieben wird, die ihr Hab und Gut unter den Fremden verprasst haben und die dann zurückkommen wollen. Sie wurden öffentlich aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Es gab damals die Situation, dass man einen Tonkrug nahm, Früchte oder Erbsen hineinlegte. Und wenn solche Typen kamen, dann hat man sie auf einem öffentlichen Platz, ist man ihnen begegnet und hat folgendermaßen gemacht, als Zeichen, das war jetzt schlecht, sollte kaputt gehen. Ich hätte das üben sollen. Im Talmud, im jüdischen Talmud steht, heißt es dann, wenn ihr das tut, dann sagst du zu diesen Menschen, kommt alle und nehmt euch dieses Zeichen für die kommenden Generationen, dass sein Same nicht mit unserem vermischt wird. Das ist nämlich nicht mehr möglich, wenn da Samen drin waren, Erbsensamen, die sind alle im Dreck. Das war ein krasses Zeichen, ein krasses prophetisches Zeichen. Und das hat der Mann erwartet. Steht im jüdischen Talmud drin. Der verlorene Sohn, Vers 20, dann weiter, ist in dieser Erwartung von diesem Ritual unterwegs, übt schön fleißig seinen Satz, gleich werde ich gedemütigt, gleich wird das mit mir passieren, mit diesem Tontopf. Und was passiert dann? Vers 20, der Vater läuft ihm entgegen. Wir haben gerade gesagt, in den ersten Versen dreimal ein Wort für gehen. Hier steht ein anderes Wort für gehen, nämlich rennen, eilen, sich anstrengen. Das ist also eine Stufe höher. Also erst geht jemand und dann rennt er. Und das machte man eigentlich nicht. Gerade wenn man ein Patriarch war, einmal ein Pater Familias, ein Familienoberhaupt, machte man das nicht. Solche Menschen, die schreiten würdig. Wenn du mal schaust, wenn in Berlin das Staatsprotokoll abgespult wird, wenn da irgend so ein Oberhaupt ankommt, die rennen nicht über den roten Teppich. Die rennen nicht an dieser Militärparade vorbei, so nach dem Motto, ich muss nur mal nötig auf Klo. Sondern die schreiten würdig dran vorbei. Das ist eine würdevolle Haltung. Und das lässt er alles liegen. Und ich finde folgende Auslegung sehr sympathisch. Die ganzen Dorfbewohner haben ihre Krüge geholt, haben gesehen, da kommt er. Und die haben schon die Erbsen reingetan. Und der Vater flitzt an den Leuten vorbei, nimmt seinen Sohn in die Arme und sagt, das werdet ihr mit meinem Sohn nicht tun. So stelle ich mir das vor. Diese Auslegung finde ich unglaublich sympathisch. Jesus malt uns als Zuhörer einen Vater vor die Augen, der absolut skandalös ist. Das tut man nicht. Dieser Junge ist nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber Jesus malt uns einen Gott vor Augen, der unsere Hilfsbedürftigkeit sieht und darauf reagiert. Der sieht, mein Sohn braucht Hilfe. und der uns das in unser Herz hineinbrennen will. Wir schauen uns jetzt ein Video gleich kurz an, was gewissermaßen eine moderne Fassung davon ist. Ich bitte euch mal, das Video einzuspielen. Das Halbfinale bei der Olympiade 1992. Derek Redmond beim 400 Meter Halbfinale. Sein Oberschenkelmuskel reißt hinten und er fängt dann an zu, nachdem er sich wieder aufgerappelt hat, humpelt dem Ziel entgegen. Und diesen Moment, wo der Vater die Absperrung durchbricht, auch die Sicherheitsleute da zur Seite schiebt und seinen Sohn in den Arm nimmt und sie gemeinsam ins Ziel laufen. Das ist etwas, was da ganz gut zupasst, zu dem, was Jesus hier sagt, in diesem Text. Da durchbricht ein Gott die Absperrung und rennt auf unsere Lebensbahn. Und das sagt Jesus hier mit dieser Geschichte. Jesus sagt, so ist Gott. Wenn wir nach dieser Hilfe suchen, wenn wir sie von ganzem Herzen suchen, dann fängt Gott an zu rennen. Wenn du dich auf den Weg machst, das ist wichtig, dreimal, ja, dreimal laufen, sich aufmachen, bei sich ankommen und dann anfangen zu laufen, in die richtige Richtung. Aber Gott fängt schon an zu rennen. Ein krasses Bild, oder? Du fängst an zu rennen, zu laufen, Gott fängt an zu rennen. Das ist die Verheißung. Wenn du sitzen bleibst, fängt Gott nicht an zu rennen, weil er dich nie sieht. Jetzt sehr, sehr weit ausgelegt. Kann man sich auch streiten, aber ihr wisst, was ich meine. Wir gehen in uns. Wir gehen los und Gott fängt an zu rennen. Und an dieser Stelle kommt der Erzähler dieser Geschichte selbst in den Blick, nämlich Jesus. Wir müssen immer uns vor Augen führen, das Lukas-Evangelium berichtet hier drei Kurzgeschichten im Lukas 15. Das erste ist die Geschichte von einem Schäfer, der 100 Schafe hat und eins ist auf einmal weg. Das sogenannte verlorene Schaf. Das zweite ist eine Frau, die 10 Groschen hat und einen verliert. Und am Schluss dieser Geschichte, die Situation von den 2 Söhnen und dem Vater. Wenn wir das im Kontext haben, dass diese Geschichte eingeleitet wird in Lukas 15, Vers 1, dann nahten sich ihm Jesus, aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Da haben wir diese 2 Personen, diese 2 Gruppen. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünde an und isst mit ihnen. Und Jesus konfrontiert sie nicht direkt, sondern er fängt dann an, diese Geschichten zu erzählen. Da wird sehr klar, dass Jesus sich selbst meint. Er ist derjenige, der diese Sünde annimmt. Dieser Jesus, der nimmt die Sünde an. Und da wird deutlich, dass Jesus indirekt auf sich zeigt. Ich bin kein ferner Gott. Ich komme zu euch. Ich komme in deine Not und dein Elend hinein. Viele Menschen sagen, dass es ja keinen Gott gibt. Gott kann man ja nicht erkennen. Ganz bekannt ist dieser Ausspruch von dem russischen Astronauten Juri Gagarin, der erste Mann, der in den Weltraum geflogen ist, der gesagt haben soll, ich bin in den Weltraum geflogen, aber Gott habe ich dort nicht gesehen. Und alle haben gesagt, haha, was lustig. Und alle Atheisten haben sich auf Oberschenkel geklopft. Aber wir haben da eine komplett unterschiedliche Vorstellung. Ich glaube nämlich, wenn Gott uns geschaffen hat, dann können wir ihm nicht begegnen, dass wir einfach in den Weltraum hineinfliegen. Ich glaube, Gott steht zu uns nicht in einer Beziehung wie zwei Menschen, die in einem gleichen Haus leben, nur der eine in der ersten Etage und der andere in der zweiten Etage. C.S. Lewis, ein herausragender christlicher Denker, hat auf diese komische Vorstellung von Gagarin folgendermaßen geantwortet. Wenn es einen Gott gibt, dann wäre unsere Beziehung zu ihm wie die von Hamlet zu Shakespeare. Hamlet ist eines der bekanntesten Theaterstücke von William Shakespeare. Hat er 1601, 1602 fertiggestellt als Bühnenstück. Und das, hier haben wir auch noch ein Bild von Shakespeare, das ich gefunden habe. Und C.S. Lewis sagt dann, Hamlet kann Shakespeare nicht hinter den Kulissen oder im Gebälk finden. Hamlet kann Shakespeare nur finden, wenn Shakespeare sich selbst eine Rolle in dem Stück gibt. Das macht doch Sinn, oder? Genauso in unserer Welt. Der einzige Weg, dass wir etwas über Gott erkennen können, setzt voraus, dass er sich offenbart. Gott muss in unsere Geschichte hineinkommen, damit wir etwas von ihm erkennen können. Und ich habe vorhin gesagt, Erfahrung, Vernunft, Offenbarung. Das ist das Fundament unseres Glaubens. Dass das denkbar ist, dass das logisch ist, dass es einen Sinn macht, dass Gott in unsere Welt hineingekommen ist. In Jesus Christus. Und genau das macht Jesus hier deutlich. Ihr lieben Pharisäer, ihr lieben Sünder, ich habe mich in eure Geschichte hineingeschrieben. Ich habe mich durch die Sicherheitsabsperrung durchbrochen. Ich bin zu euch auf die Laufbahn gerannt. Ich habe mit den Mächten und Gewalten gekämpft, um mich an deiner Seite wiederzufinden. Das ist die zentrale Botschaft dieses Textes. Gib deine Selbstsicherheit auf. Gib zu, dass du nicht wie der Baron Münchhausen dich selbst an dem Schopf aus dem Sumpf ziehen kannst, sondern dass du Hilfe brauchst. Gib dem Schrei in deinem Herzen nach, ich brauche Hilfe, Jesus. Ich finde den Weg zu Gott nicht allein zurück. Jesus, such mich, nimm mich auf, nimm mich mit nach Hause. Liebe Gemeinde, lass uns aufstehen zusammen und beten. Ich möchte euch einladen, ein Gebet zu sprechen in eurem Herzen.